Bewegte Stille, ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
Hallo, Veronika Kalioda hier. Ich bin Diplom-Soziologin und seit 2017 in Begleitung des stillen Qigong.
Mein Name ist Stefan Lauer. Ich praktiziere seit über 35 Jahren Qigong und bin auch als Qigong-Lehrer, Therapeut und auch TCM-Therapeut tätig. Ja.
Welches Thema erwartet uns heute, Stefan?
Ja, wir wollten mal über den Aspekt des Mitgefühls im Qigong sprechen oder vielleicht allgemein auch über eine ethische Komponente, weil mir scheint das ziemlich wichtig, weil Qigong an sich ja mal dort neutral ist. Also wir üben einfach mit dem Qi, mit der Lebensenergie, wir kultivieren die und können da auch sehr starke Kräfte entwickeln. Es gibt ja Qigong, das sehr zum Beispiel medizinisch eingesetzt wird. Es gibt Qigong, das auch zum Beispiel bei den Kampfkünsten eingesetzt wird, wo dann wirklich sehr, sehr starke Kräfte mobilisiert werden können. Und da geht es natürlich in eine andere Richtung. Da geht es um Verteidigung, aber durchaus auch um Angriff. Und dann eher spirituell ausgerichtetes Qigong. Und wie wir das einsetzen, das ist natürlich immer ein bisschen eine Frage. Und da gibt es auch historische Beispiele von Leuten oder zumindest Sagen von Leuten, die das sozusagen eher missbräuchlich eingesetzt haben, also um Leuten zu schaden oder sich selbst zu stärken auf Kosten von anderen. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir eine ethische Grundlage haben. Und das hat gerade unser Lehrer Meister Lee früher immer sehr betont, dass es auch wichtig ist, dass man hier die ethische, richtige Einstellung hat. Und zumindest so in den frühen Jahren, als ich begonnen habe, hat er mich sehr darin unterstützt, auch gleichzeitig auch noch etwas anders zu machen, also zu meditieren, in die buddhistische Meditation zu kommen. Und dort ist es ja ein bisschen anders. Gerade in der Schule des Mahayana-Buddhismus, also oder in der großen Richtung des Mahayana-Buddhismus, zu dem der tibetische Buddhismus, aber auch zum Beispiel das Zen- oder Chan-Buddhismus gehört. Dort wird das Mitgefühl sehr stark betont. Mhm. Also dort wird eben betont, dass wir nicht einfach das nur für uns machen, sondern dass wir auch das für andere machen. Mhm. Dass es darum geht, sozusagen auch andere zu unterstützen auf ihrem Weg. Und das ist natürlich, das hat eine andere Komponente, als wenn wir das einfach nur für uns machen. Mhm. Wenn wir nur sozusagen das in einem gewissen egoistischen Sinne machen. Mhm. Einfach nur gesund werden oder ja, was auch immer wir dann damit planen.
Mhm. Würdest du auch sagen, dass die Basis bei dem Mitgefühl mit sich selbst beginnt und man daraus dann ausweitet auf das Mitgefühl mit anderen?
Ja, so kann man das machen. Das ist nicht wirklich die klassische Art, wie man das macht. Das ist aber heute, wenn das im Westen angewandt wird, zum Beispiel auch in der Achtsamkeit oder in der Meditation, kam so dieses Wort des Selbstmitgefühls dazu. Mhm. Und ich habe erlebt, als mein asiatischer Lehrer, das heißt in einem Fall oder in zwei Fällen, wo ich mitbekommen habe, tibetische Lehrer dazu gefragt habe, die haben irgendwie das nicht wirklich verstanden. Mhm. Und kannten dieses Konzept nicht. Ich denke, das hat damit zu tun, dass es für die irgendwie ein bisschen selbstverständlicher ist, dass die halt nicht so dieses, ich glaube, das ist was in der christlichen Tradition entstanden ist, ich denke nicht, dass es im christlichen Ursprung so gedacht ist, so dieses Aufopferungsding haben, mhm. oder? Mhm. Also was ja viele Leute bei uns haben, wenn man sozusagen auch hilft oder unterstützen will, sozusagen dieses Gefühl, es darf mir eigentlich gar nicht gut gehen, weil es anderen schlecht geht. Mhm. Oder ich tue irgendwie was Gutes, wenn ich, oder es ist besser, wenn ich selber auch sozusagen in das Negative reingehe. Wenn ich zum Beispiel selber, wenn ich mit armen Leuten arbeite, die unterstützen, dann muss ich selber auch arm sein. Oder
Genuss fällt mir dann vielleicht schwer, weil ich mich dann nicht gut dabei fühle oder so.
Genau, und sozusagen, ich habe dann ja ein schlechtes Gewissen. Also dieses ganze Schuldding, das halt in diesen asiatischen Traditionen fehlt, oder? Das ist halt was sehr Christliches und deshalb glaube ich, das hat damit zu tun. Das ist jetzt nur meine Theorie, aber ich finde es sinnvoll, dass man das bei uns dazu nimmt. Und ich meine, der Meister Li hat ein bisschen was anderes dazu gesagt. Er hat übers, wenn man Qigong anwendet, um Leute jetzt zu behandeln, was es ja gibt. Es gibt behandelnde Techniken im Qigong, also wenn man Qi an andere abgibt, zum Beispiel während einer körperlichen Behandlung oder auch sonst, hat er immer gesagt, wir müssen dabei auch immer auch schauen, dass wir selber Qi behalten. Also wir geben dann zum Beispiel mit einer bestimmten Übung, gehen wir da rein, dass wir Qi aufnehmen und dann, also kosmisches Qi aufnehmen, wir geben nicht unser eigenes, sondern wir nehmen kosmisches Qi auf, das sind bestimmte Übungen und beim Ausatmen, oft kombinieren wir es mit dem Ausatmen, geben wir dann ein Teil dieses Qis ab, aber wir geben nicht alles ab. Mindestens 10% behalten wir für uns, oder? Und so ist die Idee, dass wir, während wir etwas Gutes für andere tun, auch gleichzeitig uns selber stärken.
Also wie so eine Art Transportmittel, dass die Energie wird durch mich geleitet. Ich kann sie weiterführen, aber ich verausgabe mich selbst nicht, oder?
Genau, das ist so ein bisschen die Idee. Und aber dabei eben auch schauen, dass ich einen Teil dieses, oder dass ich auch Energie für mich behalte, dass ich eben nicht alles ausgebe. Und er hat das immer verglichen mit, und ich finde das ein sehr schönes Beispiel, was die Flugbegleiterinnen oft sagen, wenn sie diesen Tanz aufführen und zeigen, wie man da in einem Notfall umgeht. Und dann sagen sie, heißt es ja immer, bevor wir im Falle eines, wenn mit Sauerstoffmasken Masken runterkommen, dass wir, bevor wir anderen helfen, die Maske anzuziehen, zum Beispiel Kindern, wir selber die Maske anziehen. Weil, ja, wenn ich jetzt ein Kind oder beeinträchtigten Menschen helfe und ich selber sie nicht anziehe, ist es durchaus möglich, dass ich sozusagen in Ohnmacht falle, während ich dem anderen helfe und dann kann ich dem gar nicht mehr helfen. Wenn ich aber zuerst schaue, dass es mir gut geht, dann kann ich vielleicht nachher vielen Leuten helfen. Und gleich ist es in der Behandlung. Also als ich angefangen habe, Qigong für Therapeutinnen zu unterrichten, war das so die Frage, die ganz viele hatten, oder das Thema, das ganz viele hatten. Die haben gesagt, ich arbeite sehr gerne und habe auch viele Leute, aber ich kann nicht mehr als 3 Leute am Tag nehmen, weil nachher bin ich total kaputt. Nachher geht es mir schlecht. Und dort war genau das falsch, dass sie eben alles gegeben haben, nicht einen Teil für sich gehalten haben. Und eben, wenn es uns gut geht, können wir besser für andere da sein. Deshalb ist dieses, was man jetzt im Westen Selbstmitgefühl nennt oder eben für sich selbst zu schauen, das ist schon ganz essentiell dabei. Es geht nicht um Aufopferung, überhaupt nicht. Es geht eher darum, ja, für sich selbst zu pflegen, die eigene Energie zu pflegen und dabei auch an andere zu denken und andere mitzunehmen. Oder? Und diese ethische Komponente, die es eben vor allem im Buddhismus stark betont wird, da hineinfließen zu lassen, scheint mir eine sehr wichtige Sache zu sein. Aber eben dabei nicht in die Selbstaufgabe zu kommen, sondern auch genauso gut für sich selbst zu schauen.
Ich muss mich stärken und kann dadurch für andere auch etwas tun. Da gibt es schöne Sätze, die wir im Üben immer wieder so einbauen, dass es eben nicht nur um uns geht, sondern um alle Wesen. Ich kriege jetzt den Satz nicht zusammen, aber könntest du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, so die Ausrichtung eben, die wir dann manchmal in solchen Sätzen einfach ins Feld schicken oder in das gemeinsame Üben, um jetzt nicht nur für uns und nicht nur in der Gruppe, sondern auch für alle Wesen etwas mitzugeben.
Also Das ist etwas, was wir in Qigong nicht unbedingt machen, aber wir können es machen. Und ich füge das oft dazu. Es ist etwas, was aus eben der buddhistischen Tradition kommt. Das nennt man die sogenannte Widmung. Da gibt es so verschiedene Formulierungen, aber man betont da immer dabei, dass man sozusagen, dass es um alle geht. Also es ist beendet dann oft eine Meditation zum Beispiel mit dem Satz, das ist so ein sehr einfacher Satz, das wird zum Teil auch ein bisschen ausführlicher formuliert, mögen alle Wesen frei sein, mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle Wesen zu ihrer wahren Natur als Buddha erwachen. Das ist so eine ganz einfache Formulierung. Und dann gibt es noch, was in den Mahayana-buddhistischen Traditionen eben auch angewandt wird, den sogenannten das Bodhisattva-Gelübde oder Bodhisattva-Spruch, den man dann am Schluss sagt, das dann so in die Richtung geht, ich werde so lange üben, bis alle Wesen sozusagen das Leid überwunden haben. Das ist ein bisschen weiterführend. Ja. Mhm.
Aber bestimmt einfach auch ja, sehr wohltuend und sehr öffnend, sich für etwas Größeres ein bisschen zu, wie würde man das ausdrücken, bereitzustellen. Oder ich übe jetzt nicht nur für mich und für meine Gesundheit und für mein Alter oder für diese Gruppe, sondern es geht auch um etwas Größeres, um das Ganze. Ich fand das immer eine sehr öffnende Einladung, die mich bestärkt hat und motiviert hat, auch dabei zu bleiben. Wir hatten in einer unserer Folgen über die Schwierigkeiten auch gesprochen, die manchmal beim Üben aufkommen. Das sind dann schon so Anker, die einen am Ball bleiben lassen, weil man weiß, okay, es geht jetzt nicht nur um mich und um meine Gesundheit, sondern es geht auch um was Größeres. Und das hält mich ja dann auch wieder in anderen Situationen des Lebens. Also das war für mich schon sehr so tragend.
Ja, ich finde auch, das ist eben was sehr Erleichterndes hat, weil es, und ich glaube, das ist wirklich auch das Wesen von dem, und das wird oft ein bisschen missverstanden, ist, dass es eben ja wirklich auch darum geht, sich mit was Größerem zu verbinden und zu sehen, wir sind nicht so getrennt, wie wir das meinen, und wir sind mit allem verbunden. Und dieses Gefühl kann eine große Öffnung geben und weg von diesem Selbstbezogenen, diesem ganzen Ego-Zeug, ich, und was ja eben nicht nur schlecht ist, wenn wir für uns schauen, das ist wichtig, aber wenn wir dann so an diesem Ich festhalten und dann auch in die ganzen Ängste reinkommen und die ganzen Bedürfnisse, die sich nie stillen lassen, dann ist so diese Öffnung, diese Verbundenheit, die damit entsteht, ganz wichtig, oder?
Ja.
Und es gibt ja, also was wir zum Beispiel im Qigong, zumindest im Qigong nach Meister Li sehr oft machen, sind dann Praktiken mit Kuan Yin. Das ist eben eine Bodhisattva. Also man muss sagen, es gibt diese Bodhisattva-Tradition, dass man sagt, ich werde so lange, es gibt auch in dieser Mahayana-Tradition den sogenannten Bodhisattva-Gelübde, dass man sozusagen gelobt, dass man nicht ins Nirvana eintritt, solange nicht alle Wesen befreit sind. Und also immer wieder zurückkommt. Und dann gibt es diese Buddha-Figuren, wie es Kuan Yin, die sehr berühmt ist, die vor allem im ostasiatischen Raum sehr verehrt wird. Das ist eine weibliche Form eines Bodhisattvas, aber eines kosmischen Bodhisattvas, also man kann sagen eines Buddhas, die eben nicht in die höchsten Sphären eintreten, sondern eigentlich immer wieder zurückkommen, also auf der Erde wirken. Also sich nicht auflösen im großen Ganzen, sondern weiter im Samsara, im Bereich des Leidens bleiben und nicht ins Nirvana eingehen, um eben die fühlenden Wesen zu unterstützen. Das ist eine, ich finde, ja, ich habe eine sehr starke Beziehung zu dieser Kuan Yin, und die hat für mich auch eine starke Energie, und da gibt es viele Übung, die man auch sozusagen mit ihr zusammen machen kann, wo man die visualisiert, auch im Qigong und in Meditation natürlich auch, ja.
Du sagst, du hast eine starke Beziehung zu ihr, da bin ich gleich hellhörig geworden. Magst du da noch mehr verraten?
Du, es ist einfach, es löst in mir etwas aus, wenn ich mit ihr übe. Ich habe mehrere Abbilder von ihr, die ich über die Jahre, Jahrzehnte immer an verschiedenen Orten gefunden habe. Kleine Statuen oder auch größere. Und ja, in einer Meditation oder in einer Qigong-Übung sie zu visualisieren und diese Energie, sowas, wie soll ich sagen, die hat auch immer so ein sanftes Lächeln und eben so einen sehr, sehr liebevollen Blick. Und da kommt für mich dann gleich eine gewisse Qualität auf, eben so dieser mitfühlenden Liebe auch. Und die spüre ich, aber die kann ich dann auch teilen mit anderen.
Oder? Als du sie das erste Mal im Unterricht beschrieben hast, da hatte ich eben das Bild meiner ältesten Schwester im Kopf, lustigerweise, weil sie genauso dieser Qualität entspricht. Immer wieder die mitschauende, mitfühlende große Schwester in der Familie, die immer relativ schnell aufspringt, um irgendwo kurz zu helfen oder einen Impuls zu geben. Und ich verbinde ganz stark mit Kuan Yin so dieses Bild mit meiner großen Schwester. Aber was ich da auch schön fand, war, du hast auch ihre Haltung beschrieben, dass sie in so einer Sitzposition quasi da sitzt, damit sie auch jederzeit reagieren kann oder aufspringen oder helfen und zur Seite stehen. Das war für mich auch sehr unterstützend, so mir das Bild vorzustellen, okay, was ist das für ein Charakter, was trägt sie für eine Qualität? Und als du diese körperliche Haltung von ihr beschrieben hast, konnte ich richtig nachvollziehen, ah, okay, das ist wie so eine helfende Hand, wie so eine mütterliche Umsorgung. Und ja, ich übe tatsächlich auch sehr gerne mit ihr.
Und also eben, das ist ja die Position, die, es gibt viele stehende Darstellungen auch, aber es gibt so eine ganz berühmte, die, glaube ich, das Original in Taiwan ist, im Nationalmuseum oder was es ist. Und aber da gibt es viele Reproduktionen davon, wo sie eben in so einer sitzenden Haltung ist, aber eben nicht mit überkreuzten Beinen im Lotussitz, wo man ja eben eher die Stille, sondern in so einer, also ein Bein angewinkelt, das andere weniger stark angewinkelt, eigentlich so eine Position, wo man sofort aufspringen kann, wenn eben zum Beispiel jemand Unterstützung brauchen würde, oder? Und dann kann man aufspringen und kann, und das haben viele dieser Bodhisattvas, die aktiv sind, es gibt da Unterschiede, die aktiv sind sozusagen auf der Erde, die werden oft in so einer Position dargestellt, eben nicht mit voll verschränkten Beinen, sondern oft stehend oder dann in so einer halb ruhenden Position.
Mir fällt auch die Übung ein, die wir dazu gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es für hier vielleicht ein bisschen zu lang ist, aber die Übung mit dem Tiger, Drachen und Schützer im Rücken, meinst du, wir könnten das kurz anleiten?
Vielleicht können wir sowas anleiten, ja genau, können wir gleich am Schluss noch kurz machen, genau.
Das ist nämlich auch eine Übung, die für sehr viel Entspannung sorgt, wenn man merkt, dass gerade zum Beispiel sehr viel Verantwortung auf einem lastet. Also diese Übung ist einfach so stabilisierend und man fühlt die Wesen oder Krafttiere um sich herum so gut und sagt, oder was heißt sagt, fühlt. Man fühlt dann förmlich, okay, ich bin gestützt, die Kraft ist bei mir, ich werde gehalten und begleitet und ich bin nicht alleine. Und also die Übung hat mir auch wirklich Welten eröffnet, dass macht jetzt neugierig.
Also was ja, das, wir kommen ja jetzt ja auch hier in eine andere Art des Übens, nämlich üben mit mit Visualisierungen, also dass man sich was vorstellt, dass man ein Bild visualisiert und dadurch in eine gewisse Stimmung kommt. Oder eben ist in diesem Fall eben Kuan Yin eine Buddha-Figur, sagen wir jetzt mal, ein erleuchtetes Wesen und sich dadurch mit einer Qualität verbindet. Und es ist vielleicht auch wichtig zu sehen, dass eine Verkörperung einer Qualität ist, meines Geisteszustandes und nicht unbedingt die Idee da ist, dass die jetzt genauso existiert als irgendein Wesen, das auf den Wolken schwebt und so, sondern es ist mehr eine Energie, der wir diese Form geben, die dann dadurch auch wirken kann. Also es geht hier nicht um, ich sage jetzt mal, Götzenanbetung oder sowas. Mhm. Und das ist auch wichtig. Also ich war tatsächlich schon in verschiedenen Kursen, bei Meister Lief früher zum Beispiel, aber auch in buddhistischen Retreats, wo dann Leute, die ganz stark in anderen Religionen involviert sind, da ohne Probleme mitgemacht haben, ohne dass sie eine katholische Nonne, die solche Übungen mitgemacht hat, ein katholischer Mönch, Priester, zwei Rabbis in einem Retreat, Orthodoxe, die hatten kein Problem, das zu machen. Mhm. Und viele christlich ausgerichtete Leute, die jetzt ihre christliche Religion nicht aufgeben und nicht Buddhisten werden und die dann einfach diese Qualität nehmen. Und dann kann man natürlich auch andere Bilder nehmen. Also die Kuan Yin, wenn man sie die vielleicht nicht so vorstellen kann, hat natürlich auch sehr viel Ähnlichkeit mit Maria. Mhm. Und das hat einerseits damit zu tun, dass sie eine ähnliche Qualität verkörpert. Aber es hat auch noch andere Ursachen. Also das hat sich ikonografisch auch vermischt. Mhm. Vor allem jetzt eben, ich habe ja erwähnt, diese eine Darstellung aus Taiwan, die sehr berühmt ist, es gibt noch andere. Und Taiwan war ja portugiesische Kolonie. Mhm. Und Marienstatuen haben die Darstellung von Kuan Yin beeinflusst. Mhm. Mhm. Also das ist eine Verschmelzung gegangen, die ja uralt ist. Also das ist ja schon viel früher, wurden die buddhistischen Statuen, die wir so klassisch kennen, aus dem jetzt eher uns näherliegenden asiatischen Raum, die wurden ja zum Teil sehr stark beeinflusst durch griechische Skulpturen.
Ja, da merkt man wieder den Zusammenhang vom großen Ganzen. Wir sind eben nicht voneinander getrennt.
Also die haben
alles
sich,
beeinflusst sich.
Alles beeinflusst sich. Und Meister Li hat ja auch immer bei der Übung, die wir dann kurz machen werden oder kurz anschauen werden, auch immer betont, wir können da auch anstatt von Maria nehmen oder sonst jemand, der jetzt eher aus vielleicht aus dem Islam kommt, kann der Fatima nehmen oder ich weiß auch nicht, oder? Und anstatt Buddha kann man Jesus nehmen. Das spielt keine Rolle. Mhm. Es geht um eine Qualität, es geht nicht um die Zuordnung. Wir müssen nicht, wenn wir jetzt einer Religion angehören, müssen wir nicht die wechseln, um da reinzugehen. Und wenn wir jetzt eher agnostisch unterwegs sind und nicht speziell an etwas glauben, dann können wir das einfach auch nur als eine Qualität sehen, mit der wir uns verbinden, eine Geistesqualität, oder? Ich möchte noch ganz kurz auf das eingehen, was du am Anfang angesprochen hast, eben wegen diesem sich mit etwas Größerem verbinden, weil oft, wenn Leute von dem Bodhisattva-Gelübde sprechen, ist es für viele ein bisschen erschreckend, weil es ist schon was Großes, wenn man das so macht, oder? Und sagt, dass man sagt, sozusagen, ich gehe nicht ins Höchste ein, ich werde nicht die völlige Erleuchtung erlangen, bis alle anderen Wesen das erlangt haben. Und das klingt, man könnte das deuten als wie ein Opfer. Ich opfere mich. Und dann wären wir wieder in dieser Haltung, die in unserer Kultur oft ein bisschen da ist. Und so ein bisschen dieses Aufopfernde, sich selber erschöpfen. Und darum geht es eben überhaupt nicht, weil der Gedanke dahinter ist, dass wir eh alle miteinander verbunden sind. Dass es auf höchster Ebene die letztendliche Befreiung gar nicht gibt für ein Individuum, sondern es nur für alle zusammen eigentlich gehen kann. Und dass vielleicht auch das ist jetzt mein Gefühl, das ist nicht eine offizielle Deutung, aber mein Gefühl ist auch, dass ein Teil der Befreiung auch schon darin liegt, dass ich eben erkenne, dass ich nicht so getrennt bin. Mhm. Also da liegt schon sehr viel Freiheit drin, oder? Dass ich merke, ich bin nicht einfach nur dieses getrennte Wesen, das leidet oder Freude hat oder all diese verschiedenen Emotionen, sondern ich bin viel mehr verbunden mit allem, was ist. Und da, finde ich, beginnt eigentlich schon die Befreiung, die Erleuchtung, mhm, oder so.
Mhm. Entgrenzung auch. Ich hatte jetzt auch so ein ganz einfaches Bild vor Augen, so wenn ich quasi auf der anderen Seite dann alleine stehe und befreit bin und alle anderen sind auf der anderen Seite, fühlt man sich schon ein bisschen einsam. Und einfach ausgehend auch von dem Bild dachte ich mir, ist doch viel schöner, wenn wir es alle schaffen und wenn ich hier quasi alleine das Ziel erreicht habe, was nehme ich davon mit? Also ganz runtergebrochen, aber kann ich sehr gut nachfühlen, dass es schon befreiend ist, wenn man sich eben für diese Idee öffnet und die Verbindung spürt und nicht sich ständig abgetrennt fühlt von anderen, also in dieser ich bin wer anders.
Hm. Ja, und es darf uns auch gut gehen, es darf uns gut gehen, auch in dieser Verbindung. Es ist sogar richtig und wichtig, dass es uns gut geht, aber wir sollten trotzdem, es wäre eben auch wieder die völlige Verblendung, wenn wir sozusagen meinen, es gibt nur uns. Was wir ja oft ein bisschen meinen, wir sind dann nur, gerade wenn wir im Leiden sind, dann sind wir ja oft, dann gibt es nur uns und gibt es nur das Leiden und ach, bin ich arm und so. Und das haben wir ja oft, oder? Mhm. Also ich kenne das sehr gut. Mhm. Wir gehen da in etwas rein und dann sind wir nur. Mhm. Und dort einfach so mal in diese Öffnung zu gehen. Und da gibt es auch viele Übungen, dann ist in der Meditation eher, das machen wir es hier nicht unbedingt, wo man zum Beispiel dann auch Menschen visualisiert und denen wie Licht schickt oder so und in einen Austausch geht mit sowohl Menschen, denen es gut geht, aber auch eben leidende Menschen und denen wie in der Vorstellung Energie schickt, mhm, oder Licht schickt, geistige Qualität schickt, ein Austausch kommt. Aber eben, wir dürfen sehr gut ein schönes und gutes Leben haben und gleichzeitig auch noch an das große Ganze und die anderen denken. Und manche führt es auch dazu, dass sie eher zum Beispiel aktivistisch werden. Es gibt in dieser buddhistischen Tradition, gibt es viele Leute, gibt es auch eine ganze Tradition von Aktivismus. Und ich kenne auch viele Leute, die es Qigong machen, die sehr aktiv werden, die zum Beispiel sozial aktiv werden. Ganz berühmtes Beispiel ist natürlich Thich Nhat Hanh, der berühmte vietnamesische Zen-Meister, der die während dem Vietnamkrieg mittendrin waren und versucht haben, Frieden zu vermitteln. Und dabei natürlich viele auch gestorben sind. Also es war nicht ohne Gefahr. Und da gibt es viele Traditionen, die in diese Richtung gehen. Leute, die auf der Straße dann arbeiten und mit Obdachlosen, mit Drogensüchtigen und so arbeiten. Das kann man alles machen. Das ist nicht notwendig, man kann es auch auf eine andere Art machen. Mhm. Also ich glaube, beides geht, aber das zeigt einfach, dieses Ganze muss nicht so ich-bezogen sein, wie es manchmal heute ein bisschen ist. Einfach immer nur ich denke an mich und dann kommen wir an dieses ganze Selbstoptimierung und ich werde noch besser und noch stärker und noch leistungsfähiger und so weiter. Mhm. Was ja bis zum gewissen Grad auch gut ist, zu schauen, dass es mir gut geht und dass ich vielleicht noch ein bisschen gesünder werde, aber dann auch eben sehr, sehr begrenzt.
Ja, ja, man treibt ja damit auch andere an, auf diesem Weg der Selbstoptimierung, aber wahrscheinlich auch da wieder die gesunde Mitte zu schauen. Die Gemeinschaft hält mich ja auch. Ich muss nicht alleine kämpfen und nur für mich schauen, sondern in der gegenseitigen Motivation zur Selbstoptimierung, also jetzt Selbstoptimierung im Positiven gemeint, einfach um ein freudvolles, friedliches und lebenswertes Leben zu führen. Vielleicht einfach ein anderes Bild als jetzt nur Karrierewünschen hinterher zu jagen, sondern, wie du sagst, auch andere Projekte zu verwirklichen, voranzutreiben, in denen in den man aufgeht, für die man vielleicht auch gekommen ist oder bestimmt ist in einer Art und Weise. Und das ist nochmal eine Ebene, wo ich die Selbstoptimierung sozusagen in einer sehr schönen und freudvollen und unterstützenden Art erlebe. Und das ist natürlich, befeuert auch die Menschen um dich herum, wenn dann jemand so einen Weg geht, sozusagen auf dem Weg der eigenen Berufung oder Bestimmung. Kommen wir jetzt wieder in ganz andere Themen, aber es kann auch eine schöne Seite haben, wenn man die Gemeinschaft mitnimmt und sich von ihr auch mitnehmen lässt. Das finde ich ganz wichtig dabei.
Ich würde es hier eher das Wort Selbstkultivierung nehmen, wie das klassische Wort ja auch heißt für uns, als Selbstoptimierung, aber vielleicht, und ja, da den Unterschied, ja, aber vielleicht ja, können wir ja, da auch mal noch speziell drauf eingehen. Ich wollte noch was aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Ich bin jetzt nicht so extrem aktiv, aber etwas, was ich mache seit einigen Jahren, weil das auch mal so ein Ursprungsberuf von mir war, dass ich mit jungen Menschen in sehr schwierigen Lagen, oft sehr schwer kranke Menschen, behinderte Menschen oder sonst irgendwie mit psychischen Problemen, jungen Menschen Theaterprojekte mache. Und die wir dann, wo wir etwas umsetzen damit, und da fließt von meinem Qigong schon ein bisschen was rein, aber nicht so, also mehr von meinem Anteil her, wie ich da rangehe, und manchmal bringe ich auch ein paar Übungen rein, aber es geht um was anderes. Und das, ich merke, dass dort mit Leuten zusammen was zu machen und zu merken, dass es manchen Leuten wirklich extrem gut tut und zu sehen, Leute sind, man kann irgendwie, ja, was bewirken bei Leuten, und man kommt dabei auch in eine Verbindung, ist etwas, was für mich sehr beglückend ist. Mhm. Und es ist eben nicht, das ist nicht ein Opfer, das ich gebe, auch wenn ich dort viel arbeite und ja, nicht groß was verdiene, sondern es ist wirklich diese, ja, es ist was Schönes zu teilen.
Erfüllend für dich,
genau,
oder?
Es ist schön. Mhm. Ja, beglückend. Es würde ich vorschlagen, dass wir doch kurz mal diese Übung, die du erwähnt hast,
machen. Ich wollte noch mal kurz fragen, gehört diese Übung tatsächlich ganz klassisch zum stillen Qigong?
Ja, also das ist eine klassische Übung, die Meister Li unterrichtet hat, immer wieder. Er hat sie oft zu Beginn gemacht und auch schon gesagt, damit bauen wir das Qi-Feld auf. Mhm. Das ist so ein bisschen, für mich ist es ein bisschen so sein Qi-Feld, das da kommt, ja. Mhm. Ja, die gehört eindeutig dazu. Wie gesagt, man macht sie meistens als am Anfang von der Übung, um in eine bestimmte Stimmung zu kommen, aber kann es natürlich auch nur für sich machen.
Ja, schön, probieren wir es.
Lass uns einfach mal, auch immer, einfach ganz entspannt hinsetzen und den Körper ankommen lassen. Von oben nach unten entspannen. Es wird weit, der ganze Körper öffnet sich, wird weit. Zwischen den Augenbrauen, der ganzen Stirn wird es weit. Ein sanftes Lächeln erscheint auf den Lippen und breitet sich im ganzen Körper aus. Eine weit entfernte, kosmische Klänge wahr, horchen weit hinaus. Komm dann über die Ohren nach innen, wir horchen nach innen, wir spüren, wir fühlen, wir denken nach innen. Komm so in der Mitte des Unterbauchs an. Und wenn wir es visualisieren, dann ist es was ganz Lockeres. Also nicht angestrengt in das Denken. Und bevor wir jetzt mit dieser eigenen Visualisierungsübung kommen, einfach ein Beispiel dafür, wie eine Visualisierung funktioniert, egal ob wir ein Bild haben oder nicht, es geht um die Absicht. Denk mal an etwas, was dir sehr vertraut ist, zum Beispiel deine eigene Küche. Und stell dir die einfach mal kurz vor. Was ist wo? Vielleicht siehst du innerlich ein Bild, vielleicht auch nicht, aber du kannst dich orientieren im Geist da drin. Weißt, wo der Kühlschrank ist, und wenn du den aufmachst, weißt du, was wo ist. Ohne dass du dich anstrengst, ganz locker. Und genau so visualisieren wir jetzt. Ganz locker. Unter uns ist eine große Lotusblüte. Wir sitzen auf einer großen Lotusblüte. Links von uns ist ein Drache. Ein schützender Drache, der uns schützt. Das ist unser Schützer. Und rechts von uns ein Tiger. Auch der ist zu unserem Schutze da. Unser Leibwächter. In unserem Rücken ist eine Schutzgottheit. Es gibt auch buddhistische und taoistische Schutzgottheiten, die sind oft von Flammen umgeben, haben ein Schwert in der Hand, aber wir können als Alternative auch sehr gut einen Schutzengel nehmen, wenn du mit dem mehr Verbindung hast, die gleiche Qualität. Und über unserem Kopf ist Kuan Yin, die weibliche Buddha des Mitgefühls, die ist über uns. Und wenn du da mehr Beziehung zu Beispiel Maria hast, oder Fatima, kannst du dir die vorstellen. Und vor uns ist der Buddha, da könnte man auch als Alternative Jesus nehmen. Der Buddha ist vor uns, Kuan Yin über uns, Schütze hinter uns. Tiger rechts. Drache links. Da uns die Lotusblüte. Und wir sitzen in dieser Mitte, umgeben von diesen schützenden, erleuchteten Wesen. Und entspannen uns einfach vollständig, können völlig loslassen. Und dann bringen wir nochmal an die Mitte des Unterbauchs, sammeln dort wie ein. Und kommen langsam zurück, bewegen unseren Körper wieder ein bisschen. Ja, eine sehr schöne Übung, finde ich, die ich oft mache, um in so in den Zustand reinzukommen. Und dann von dort einfach in diesem Zustand, in dem wir es waren, am Schluss kann man natürlich nicht nur wie jetzt eine Minute oder so verweilen, sondern eine Stunde oder so. Okay, ja, das war wieder mal interessant, mit dir zu plaudern. Vielen Dank.
Danke dir auch für die schöne Übung. Ich hatte inzwischen vergessen, dass man auf einer Lotusblüte sitzt. Ganz gut, dass wir es zusammen wiederholt haben. Der Drache hat auch wieder gut getan. Ja, da hat ja jeder ein eigenes Bild, wie groß diese Figur dann ist, das ist auch schön. Das ist wieder eine Freiheit im Üben, welche Visualisierung man da mitnimmt. Genau. Vielen Dank für das Reinschnuppern.
Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, Themen, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Die Adresse ist in den Shownotes, auch wenn ihr Interesse habt, mal an der Qigong-Stunde. Auch online sind die möglich. An einer Behandlung meldet euch einfach. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.